Ja, danke sehr für die kurze Einführung. Ich möchte mich auch bedanken hier auf dieser Konferenz des Zusammenlebens, die lebendig, wichtig, interessant ist, einen kurzen Input aus dem Blickwinkel der Soziologie und der Stadtplanung zu geben. Ich bedanke mich auch für die Vorgespräche mit Frau Magister Grötschnig und Herrn Schattmann. Wir haben vereinbart, dass ich versuche, aus dem Blickwinkel der Stadtplanung einen Fokus zu setzen, das auch in der Charta des Zusammenlebens diskutiert wird, nämlich die Frage, wie gehen Städte und Gemeinden mit dieser Verpflichtung, die man sich gegeben hat im Land, mit der Charta des Zusammenlebens und der Vielfalt konkret um, wenn es darum geht, die Stadtgesellschaft oder die Gemeinde zu bilden, Prozesse, Planungsprozesse anzustoßen und zu fragen, wie kann dort die Teilhabe aussehen. Also mein Fokus des Inputs wird darauf bestehen, dass ich einen Vorschlag mache, dieses allgemein formulierte Zusammenleben und Vielfalt, wie wichtig dieser Rahmen, den die Landesregierung und die Verwaltung sich gegeben hat, auch weiterzutreiben, in eine umsetzungsorientierte, vielleicht auch juristisch, formal, aber auch informell in die Richtung von Teilhabeprozessen, von Partizipationsprozessen in den Städten und Gemeinden. Als Soziologe frage ich mich so analytisch, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Da gibt es tausende von Antworten, die die Soziologen dazu geben, weil es unübersichtbar geworden ist. Ich beschäftige mich mit der Transformation von Gesellschaft, in welche Richtung sich Gesellschaft entwickelt, wie man die Gegenwartsgesellschaft beschreiben kann und die Folgen für die Raumentwicklung. Meine Position fachlich als Stadtsoziologe ist dahingehend, dass ich sage, im Kern geht es, und das war auch heute Vormittag in dem ersten Block angesprochen, um etwas ganz Soziales. Um das soziale Verhalten im Raum, um die soziale Interaktion oder das Verhalten und Handeln, ja vielleicht auch um so Fragen wie Identität und Raum. Was schafft Identitäten? Zugehörigkeitsgefühle, wer gehört dazu, wie werden wir von außen gesehen, wo wollen wir dazugehören? Also die Frage, wie kann der Zusammenhalt in der Gesellschaft über soziale Beziehungen geregelt werden. Da konstatiere ich, nicht nur ich, sondern einige der Kollegen, viele Soziologen, die sich treffen auf Soziologentagen, sprechen von der Krise der Gesellschaft und dann auch gleich hinterher im Nachsatz die Krise der Soziologie. Also, weil die Gesellschaft ist so in einer krisenhaften Erscheinung, dass auch die Erklärung der Gesellschaft krisenhaft ist. Da konstatieren viele eine Schieflage in der heutigen Gesellschaft. Das heißt, die Frage, es ist etwas brüchig geworden, eine Klammer fehlt eventuell. An vielen Ecken und Enden ist in den Gesellschaften die Systemintegration nicht mehr so erfolgreich. Der Wohnungsmarkt, der Arbeitsmarkt, das Wohlfahrtsstaatsmodell, das, was die europäische Stadt ausgemacht hat, immer auch in bestimmter Weise so durch soziale Sicherungssysteme gekennzeichnet sein, ist in die Krise gekommen und ist brüchig. Da gibt es dann den Versuch, diese soziale Frage, die heute auf der Tagesordnung steht, durch Technik zu lösen. Durch neue Technikformen, Mobilitätsformen, das Ganze hat den Begriff der Smart City. Oder auch durch einen Rückzug, durch einen Rückbau von Sozialem. Also Kern des Themas heute aus soziologischer Perspektive ist, im Grunde geht es um etwas sehr Soziales in den Städten, um die Art und Weise der Begegnung, der Interaktion. Ich möchte also das einordnen in der ersten Folie um den gesellschaftlichen Kontext. Welche Krise gibt es dort? Welchen Wandel? Der Wandel ist ökonomisch, sozial, politisch, institutionell und hat zur Folge, dass auch dann Beteiligungsprozesse zunehmend eingebettet werden in lokale Institutionen. Dass es das politisch-administrative System erkannt hat, wir müssen die Entscheidungsfindung für Planungsbereiche auf eine größere Basis stellen, mehr Menschen mit einbeziehen. Es hat sich dadurch auch die Rolle des Staates verändert. Ein aktivierender Staat, der sagt, wir wollen aufbauen auf der freiwilligen Arbeit, auf dem Bürgerdienst, auf dem Ehrenamt, auf den Aktivierung der Bürgerinnen. Ein aktivierender Staat verlagert dann Aufgaben auf die private Zivilgesellschaft und benutzt das soziale Kapital der Bewohnerschaft, um auch vielleicht staatliche Aufgaben zu bewältigen. Das ist also auch sehr, sehr kritisch zu betrachten, inwieweit der Staat seine Aufgabe zurückgibt und die Zivilgesellschaft in gewisser Weise benutzt. Das heißt, es gibt auch ein Glaubwürdigkeitsdefizit der repräsentativen Demokratie, eine Entwicklung hin zu einer multiplen Demokratie, in der vielleicht auch die gebildeten und begünstigten Mittelklassen eher sich artikulieren können, auf anderer Seite ein Desinteresse oder eine Apathie, ein Rückzug bestimmter Bevölkerungsschichten stattfindet. Zunahme gesellschaftlicher Vielfalt, das ist der Kern auch der Charta in der Steiermark, in Vielfalt leben, Vielfalt anerkennen, eine Pluralisierung. Da geht es auch nicht nur um die Frage von Migrationshintergründen, sondern auch um Lebensstilfragen, Alters- und Familienstrukturen, Mobilität, Geschlecht, Gender, soziale Lagen, die sich ausdifferenzieren und pluralisieren. Das heißt, auch so infolgedessen Verlust eventuell stattfindet von traditionellen Bindungen. Heute Morgen war zwar die katholische Kirche etwas im Mittelpunkt, aber in bestimmten Bereichen haben die institutionellen Großorganisationen weniger Bindungskraft und strahlen weniger gemeinschaftliche Identitätsmöglichkeiten aus. Als Mittel schlage ich vor, zu diskutieren, kann da eine Teilhabe, eine Beteiligung der Öffentlichkeit dazu führen, dass man sich stärker mit dem Gemeinwohl identifiziert, aktiviert oder einbindet. Das heißt, auch die Frage nach der Identität, wer sind wir eigentlich, wie werden wir gesehen, wie werden wir von außen gesehen, wie wollen wir, dass wir gesehen werden. Gerade das ist auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Hier in der Steiermark gibt es ja da sehr viele Erfahrungen, auch in letzter Zeit, mit dem räumlichen Charakter, auch mit den Ortsidentitäten, die historische Komponenten haben, die vielfältig und bunt im ganzen Land verteilt sind. Also die Frage, wie kann dort eine Bevölkerung noch eine Klammer gebildet werden, dass man sich zu dieser Gemeinde, zu dieser Stadt zugehörig fühlt. Die Brisanz dieses Themas der Partizipation, das ist jetzt der Fokus auf den Hauptaspekt meines Inputs, das heißt die Rolle von Partizipation und Beteiligung als eine Möglichkeit der Mitgestaltung und Mitentscheidung auf lokaler Ebene. In der Charta wird definiert, es muss auf den Gemeinden, auf Gemeindeebene, auf lokaler Ebene eine Umsetzung durch die Verwaltung, durch die Politik, aber auch durch die Zivilgesellschaft, was auch die Diskussionsrunden dann am Nachmittag, den drei Ebenen vielleicht nochmal andiskutiert werden kann. Wie sieht die konkrete Umsetzung aus? Das ist insofern einzuordnen in die Diskussionen um den Ausbau der direkten Demokratie, Beteiligungsformen auf Bundesebene, diverse Volksbefragungen auf der unterschiedlichen Ebene haben in letzter Zeit stattgefunden, das Bundesheer. Ich kenne jetzt die genaue Situation in Graz und auch in der Steiermark nicht so sehr, das ist der Wiener Blick. Da gibt es die Maria-Hilfer-Straße zur Verkehrsberuhigung, das Parkpickerl, immer Volksbefragungen, wenn man nicht mehr weiter weiß, fragt man die Bevölkerung und lässt sie entscheiden. Das heißt, alle reden von mehr Beteiligung, wir fordern mehr Beteiligung ein, meinen aber dabei ganz Unterschiedliches. Das heißt, es ist ein regelrechter Mythos und ein Rettungsanker auch, diese Beteiligung. Es entstehen zahllose Handbücher zur Partizipation. Es gibt eine Strategiegruppe Partizipation der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik. In Wien gibt es die Neuausrichtung des Planungsressorts, der Planungsdirektion im Wiener Magistrat, wo man sagt, beteiligen wir uns so früh wie möglich, ist die Zielsetzung. in der Steiermark mit der Charta des Zusammenlebens. Die Österreichische Raumordnungskonferenz hat ein Handbuch zur Vielfalt und Integration im Raum herausgegeben. Wir betreuen gerade die Gemeinde Leoben in einem Verfahren, wo Living Labs, also in einer bestimmten Art und Weise Werkstätten, Bürgerwerkstätten, auch im Sinne von Sozialraum und Jugendarbeit, also überall, an allen Ecken und Enden wird der Ruf nach Beteiligung laut. Es wird auch Verfahren umgesetzt. Doch es gibt auch Grenzen der Partizipation. Eine aufkommende Ernüchterung über die Wirkung dieser erfolgten Beteiligung. Also wie werden solche Beteiligungs- und Teilhabeprozesse verstetigt? Wie ist die Verbindlichkeit der Ergebnisse? Wie sind nachhaltige Wirkungen? Und eine aufkommende Kritik auch daran, Beteiligung sichert in erster Linie die Mitsprache der besser gebildeten Mittelschicht. Wer übt denn in Wien oder anderswo Kritik am falschen Einsatz, also falschen Einsatz dieses Instruments in der Stadtplanung? Wer forscht denn über Auswirkungen von Partizipationsprozessen in der Raumplanung, was die tatsächliche Verwirkungen haben? Wie sind die Kriterien zur Evaluierung dann von solchen Partizipations- und Beteiligungsprozessen? Wie wird der Erfolg gemessen? Was lernen wir aus einem Scheitern? Das sind alles Fragen, denke ich, da möchte ich mich positionieren hier, auch für die Diskussion dann, dass man den Finger etwas in die Wunde legen muss und nicht nur einen gewissen Mythos, ein positives Image von immer mehr Forderungen nach Teilhabe, sondern auch sehen muss, wo sind kritische Entwicklungen dabei. Dennoch, ein Mehrwert gibt es von Partizipationsprozessen. Ich bin also nicht so, dass ich jetzt das nur kritisch beleuchten möchte, kommen nachher ein paar Folien dazu, sondern ein Blickwinkel, es gibt einen Kern, der betrifft das soziale Miteinander, die Teilhabe, die wirklich positiven Mehrwert der Identifikation darstellen kann. Das braucht aber, um voranzukommen, um umzusetzen in der Politik und der Verwaltung, auch eine Klarheit, die ich jetzt versuche darzustellen, ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, sondern in Auseinandersetzung mit dem OB aus Mannheim, Baden-Württemberg, Oberbürgermeister Dr. Kurz. Den habe ich auf einer Veranstaltung Baustelle Bürgerdemokratie in Baden-Württemberg getroffen mit der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, Frau Erler, Gisela Erler. Das ist in Deutschland das einzige Bundesland, das so eine Funktion für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung hat. Sie sagt von sich selbst, sie sei ein Ehrenamt mit Dienstwagen. Ich glaube, da ist die Steiermark weiter voraus. Also die Landesrätin für Integrationsfragen und in der Umsetzung hat da mehr Möglichkeiten, auch interressortübergreifend zu arbeiten. Der Dr. Kurz sagte dann, er war ein grundlegender Verfechter, er ist auch Vorsitzender des VHW-Städtenetzwerkes in Deutschland. Er war eigentlich ein grundlegender Verfechter für die Beteiligung und Partizipation, gerade auch auf der lokalen Ebene als Oberbürgermeister. Und er hat seine Meinung revidieren müssen. Und das sagt er öffentlich als Politiker Respekt. Er bringt dann drei Punkte sehr klar. Es gibt eine Erweiterung des Wissens und der Information über die Alltagsexperten. Also die Bevölkerung lokal ist Experten, sind Expertinnen der Umgebung. Da kommen durch Beteiligung mehr Information, mehr Wissen. Die Planungen werden nachvollziehbar. Ja, das stimmt, das ist ein Mehrwert. Bei der höheren Akzeptanz durch einen stärkeren Einbezug, also da kann ein bisschen Planungssicherheit geschaffen werden, Verfahren beschleunigt werden, Diskussionen versachlicht oder Proteste vermeidet. Jein, weil natürlich es immer unterschiedliche Gruppen und Interessen, gerade in Stuttgart, in Baden-Württemberg, die Auseinandersetzung mit dem Großprojekt Bahnhof, Großbahnhof kennen Sie, gut und akzeptiert entscheiden. Gerade bei der Frage von Legitimität von Entscheidungen sagt er nein, da ist er etwas abgerückt, was die Bürgerbeteiligung an Vorteilen bringt. und sagt, es braucht eben nicht nur da auch das Einzelinteresse und das Allgemeininteresse, sondern wieder eine stärkere Verantwortung der Politik für das Allgemeinwohl zu entscheiden. Also die Frage, ob die Demokratie gestärkt werden kann durch solche Partizipationsprozesse, auf der einen Seite finden dort Prozesse des Vertrauens und des Miteinanders, des Voneinanderlernens, soziale Kompetenzen stärken statt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben dieses Phänomen, not in my backyard, nicht bei mir, aber dort woanders soll es gemacht werden. Das heißt, die Politik, die dann auch das Prinzip verwendet, wir machen Beteiligung, weil wir uns nicht trauen, Entscheidungen zu fällen. Vielleicht sollten wir uns mit Fragen beschäftigen, bevor wir eine Position zu einem spezifischen Beteiligungsverfahren beziehen. Jedes Verfahren und jede Methode ist natürlich in dem lokalen Kontext zu sehen. Wenn wir von der Stadtgesellschaft und dem Zusammenhalt sprechen, dann liegt meistens die Hoffnung auf den informellen, diskursiven Beteiligungsverfahren. Also so wie jetzt hier bei einer Tagung das informelle, das Gespräch, in Kaffeepausen, gemeinsame Diskussion, Austausch wichtig ist. So auch bei den Beteiligungsverfahren, ist das denn so? Ist das so ein Hauptpunkt dabei? Gehen wir meistens auch von der Höchststufe der Partizipationsleiter aus. Also ideal ist mitentscheiden oder selbst entscheiden. Ist das so? Soll das so sein? Sind uns die Prozesse, die von unten kommen, von den Gemeinden, von der Zivilgesellschaft, von bottom-up, meistens sympathischer als die, die von oben verordnet werden? Welches Selbstverständnis von Planung und von Politik steht dahinter? Als Hochschullehrer an der TU war und ist mir die Ausbildung von künftigen Raumplanarchitekten immer wichtig gewesen, auch die Rolle von Beteiligung und Partizipation in der Zivilgesellschaft zu thematisieren. Als wir vor 10 oder 15 Jahren in Wien an der TU angefangen hatten mit einem kleinen Institut, haben wir einen Nachholbedarf gesehen, gerade auch in Wien, in dem Bereich Partizipation und Beteiligung. Weg von dem Planungsmodell des Gottvaters, der alles entscheidet, hin zu mehr Kommunikation, Moderation, Verhandlungsaufgaben auch für die Planerinnen und Planer. Wie gesagt, sehe ich jetzt in den letzten Jahren die Rolle von Partizipationsprozessen in der Planung etwas kritischer. Es hat sich allenthalben zu einer großen Modewelle entwickelt, bei fast jeder kleineren und größeren Planungsaufgabe die Bevölkerung zu befragen, einzubinden, runde Tische zu veranstalten. Ein Seminar, das wir früher gemacht hatten, hieß Seminar, die Partizipation schwieriger Gruppen. Na, schwierige Gruppen, was war da gemeint? Migranten, Obdachlose, Frauen, Subkulturen, Jugendliche. So in der Reihenfolge. Heute würde ich lieber sagen, also die Schwierigkeit der Partizipation müsste man mal thematisieren und nicht sogenannte schwierige Gruppen in den Vordergrund stellen. Also die Frage nach den Motiven, den Zielen und den Eigeninteressen in Partizipationsprozessen. Wer initiiert, wer lädt ein, wer verwendet welche Methoden? Deswegen Fragen, die sich stellen, Grenzen und Herausforderungen. Wir meinen meistens dann die nach so einer Phase der Ernüchterung immer mehr auch kritischere Fragen, die auftauchen, dass es eben nicht nur um die Beteiligung von Bürgerinnen geht, auch um eine Öffentlichkeitsbeteiligung, Einbindung von Experten, auch die interne Partizipation der Verwaltung, wie schwierig das ist, wissen wahrscheinlich auch einige von hier im Saal, dass nicht immer nur die quantitativen Fragen im Beteiligungsprozess im Mittelpunkt steht, wie viele Personen haben teilgenommen, wie oft, sondern auch qualitative Aspekte, Repräsentativität, Legitimität oder die Methode kommt oft zu kurz. Auch die Unübersichtlichkeit der Planung und die Komplexität der Gesellschaft wird deutlich. Das ist dieser Ausspruch, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis, wenn ich nicht mehr weiter weiß, mache ich Beteiligung. Fordern alle mehr Partizipation und Beteiligung, die zugrunde liegenden Ziele, Absichten, Vorstellungen, Strategien werden aber selten dargelegt. Also informelle Beteiligungsverfahren, Zukunftswerkstätten, Bürgerinitiativen, Unterschriftensammlungen, Petitionen, Demonstrationen, sind ja alles Formen, die aus der Zivilgesellschaft kommen und unterschiedliche Motive haben. Aus einer Theorie demokratietheoretischen Sicht drei Folien zu einer fachlichen Begriffsdefinition. Ich halte es ganz kurz. Es dient jetzt nur der Diskussion über die unterschiedlichen Ebenen und Formen, die bei der Bürgerbeteiligung erreicht werden können. Wichtig ist mir dabei herauszuheben, dass je nach spezifischem Kontext die Partizipationsprozesse in der Raumplanung ganz unterschiedliche Rollen einnehmen und dass man die nicht gleich normativ bewerten muss. Also zum einen geht es um eine Verfasstheit, um die Repräsentativität. Jede Stimme ist gleich viel wert, jede Stimme zählt. Das muss präzise die Interessen artikuliert werden, damit auch die Entscheidungsträgerinnen die konkreten Vorstellungen und Wünsche der Bürgerinnen Rücksicht nehmen können und eben die Einflussmöglichkeiten dann auch zu garantieren, dass es nicht verpufft oder in der Schublade versinkt. Es kommt jetzt noch eine Folie, die die Intensitätsstufen zeigt. Ganz unten informieren, die Stadt macht eine Einwegkommunikation und informiert. In der Mitte dann schon besser die Konsultation, da gibt es die zwei Wege, das kann über einen Entwurf oder eine Frage kann Stellung bezogen werden und oben die Kooperation als Mehrwegkommunikation. Die Beteiligten entwickeln miteinander und untereinander die Planung. Das ist die berühmte Leiter von Selle, die Beteiligungsleiter ganz unten desinformieren, manipulieren. In der Mitte informieren, dann anhören und erörtern. Da haben wir einige formale Instrumente, rechtliche Instrumente. Und oben wäre dann die Delegation von Entscheidungsmacht. Ob das immer so normativ das Oberste ist, das Beste, kommt je nach spezifischen Fall darauf an. Ich führe jetzt zum Schluss des Inputs sechs Aspekte der Grenzen und Herausforderungen bei der Beteiligungsprozesse kurz aus. Es geht um die Repräsentativität, um die Verwaltung und Politik, um Komplexität und Vielfalt und das Vertrauen als eine Basis, hatten wir heute Morgen auch, und das Allgemeinwohl und Einzelinteresse als ungleich. Und der letzte Punkt ist, dass es ein ungleiches Partizipationsverhalten in der Zivilgesellschaft gibt. Es geht also darum, das Konferenzthema Zusammenleben und sozialer Zusammenhalt in der Zivilgesellschaft läuft jetzt hinter diesen sechs Folien dahinterher. Und die These meines Inputs ist zu zeigen, dass die Beteiligung von Bürgerinnen auf einer lokalen Ebene bei Stadtentwicklung eine entscheidende Voraussetzung ist, um das Zusammenleben und die Identifikation mit dem Gemeinwohl zu stärken. Es soll aber auch deutlich werden, dass nicht nur die Zivilgesellschaft, nicht nur die Bürgerinnen und Bürger das etwas angeht, sondern auch die Rolle der Verwaltung und der Politik sich auf diese neuen Herausforderungen mit der Beteiligung einstellen sollte. Und dass dabei auch manchmal Überforderungen stattfinden können, beziehungsweise auch neue Kompetenzen sowohl bei Bürgerinnen wie in der Politik und in der Verwaltung entstehen müssen. Also wenn man dieses Beispiel der Empathie nehmen, wie wird das gelernt, wie wird eine polyglotte Sprachvielfalt auch aushaltbar gemacht? Oftmals sind auch diese Pluralisierungen in der Gesellschaft Zumutungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Was wird da an Bildungsangeboten, an Lerneffekten dahinter stattfinden. Bei der Frage der Repräsentativität und Legitimität sind solche Begriffe auch, dass es da eine Polarisierung gibt, eine Ungleichheit, dass sich bestimmte Personen eben nicht gleich äußern können, dass es personenbezogene Eigenschaften und Fähigkeiten gibt, Ressourcen, die die einzelnen Personen mitbringen, dass die ungleich verteilt sind in der Gesellschaft, dass das mit sozioökonomischen Einkommen, mit dem Beruf, mit der soziokulturellen Bildung und soziodemografischen Faktoren, Alter und Geschlecht unterschiedlich variiert. Das heißt, die politische Beteiligung steigt mit der Verfügbarkeit über Bildung, Einkommen und Kompetenzen. Wer kümmert sich? Wer vertritt die Interessen derjenigen, die sich nicht so an diesen Beteiligungsprozessen beteiligen können, in den sogenannten benachteiligten Bevölkerungsgruppen? Dort nimmt Rückzug und Apathie aus der Entscheidung etwas zu. Wer vertritt deren Interesse? Es geht da auch um die Repräsentativität. Das heißt, mit der Polarisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, der Spaltung einer Stadt, einer Gemeinde in arme Gebiete, in reichere, geht auch eine Polarisierung, eine Spaltung in der politischen Beteiligung einher. Die These ist, dass auch Beteiligungsformen, oftmals Ober- und Mittelschichtsangehörige, einen höheren Anteil da haben. Also geordnete Bürgerbeteiligung, methodisch, sauber moderiert, grenzen Bevölkerungsgruppen aus, die sich gar nicht oder ungeordnet oder lautstark oder anarchisch äußern. Gelingt es dann auch, diese Person einzubinden? Wenn das nicht gelingt, spricht man von einer Schieflage oder einem blinden Fleck, also gesellschaftliche Verzerrungen, die auch bei solchen Ergebnissen dann herauskommen können. Wie repräsentativ ist so ein Beteiligungsverfahren angelegt? Oder ist das ein Feigenblatt oftmals auch? Wie können die Interessen der partizipationsfernen Gruppen berücksichtigt werden? Der zweite Punkt nun, die Verfasstheit des politisch-administrativen Systems. Da geht es mir darum, aufzuzeigen, ganz kurz anzureißen, dass es natürlich auch oftmals ein Missbrauch der Politik, der Verwaltung gegenüber der Politik gibt. Das heißt, die Verwaltung wird in Beteiligungsprozesse vorgeschoben. Die Politik sagt, macht Beteiligung und meint aber, holt euch die Watschen ab anstelle von uns. Also das politisch-administrative System ist in einer Krise der kommunalen Steuerung, hierarchisch Top-Down-Linien und wenig ressortübergreifende Projektorganisation, zum Teil ein fehlender politischer Wille und eine Unterstützung von Partizipation. Denn es bedeutet auch etwas Abgeben von Macht oder von Gestaltungsspielraum. Es sind langjährige, schwer veränderbare Planungskulturen. Die politischen Entscheidungsträgerinnen fürchten eine Einschränkung ihres Handlungsspielraums oder die Ergebnisse der Partizipation passen nicht ins Konzept. Die Partizipation wird also angesehen als ein Fremdkörper, als ein störendes Element oder ein politischer Luxus oder ein notwendiges Übel. Man muss sich dem bewusst sein, um zu verstehen, warum die Verwaltung dann ab und zu missbraucht wird, vorgeschoben wird und zwischen Politik und Bürgern diese Verfahren durchführen muss. Das heißt, wie kann Partizipation begünstigt werden, also eine Führung quer zur Linie? Kann die Partizipation auch eine Verwaltung entlasten? Wie kann die Bereitschaft der politischen Entscheidungsträgerin für offene Prozesse, auch für das mögliche Abgeben von Entscheidungsmacht, für das Bereitstellen von notwendigen Ressourcen, das Bezahlen auch von Ehrenamt, das Bezahlen auch von Engagement, von Beteiligung, das Honorieren, die Wertschätzung, worin liegt dann auch die Schwierigkeit für die politischen Entscheidungsträger, die Ergebnisse zu akzeptieren und wie lassen sich diese schwerfälligen Planungskulturen, ich sage auch gerade in Wien ist das manchmal auch schwierig, verändern. Komplexität des Beteiligungsinhaltes, es ist unübersichtlich geworden, inhaltlich, weil die Stadtentwicklung so viele Fragen aufwirft, Nichtlinearität, Unsicherheit, Unübersichtlichkeit. Das heißt, das Bürgerinteresse wird immer schwieriger, die Vielfalt den sozialen Gruppen gerecht zu werden. Das gilt eben auch für die Beteiligungsprozesse. Je vielfältiger und komplexer die Themen sind, umso schwieriger ist auch dann daran teilzunehmen. Hier heißt es, die Beteiligung unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteurinnen, Bürgerinnen, Interessenvertreterinnen, Unternehmerinnen, Politikerinnen, Vertreterinnen der Verwaltung an einer Planung bedeutet eine Vervielfachung der Ideen und des Wissens. Je mehr Menschen zusammenkommen, umso mehr Sichtweise und Vorschläge werden eingebracht und diskutiert. So können umfassende, den vielfältigen Interessen entsprechende Lösungen entwickelt werden. Toll klingt es, aber wer soll das alles noch managen können? Die Unübersichtlichkeit der Planung, der Akteure und der Gesellschaft. Der vierte Punkt jetzt ist das Vertrauen. Das haben wir heute Morgen schon angesprochen. Deswegen, oder wurde angesprochen, halte ich das sehr kurz. Aber ein wichtiges Thema, auch die Vertrauensbasis zwischen den Akteuren als Grundlage des Zusammenhalts. Wir vertrauen stets schon, wenn uns deutlich wird, dass wir vertraut haben. Also die Rolle, die Beleuchtung, dass eben auch zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik und den Akteuren ein notwendiges Vertrauen da sein muss. Welche Maßnahmen werden getroffen, um die Vertrauensbasis zu stärken? Und das ist die Änderung. Früher war die Politik und die Planung Repräsentanz des Allgemeinwohls. Heute Planung und Politik eher Moderator und Jongleur von Einzelinteressen. Also da wird die Kartoffel, die heiße Kartoffel, hin und her geschubst. Wer das Eisen nicht anfassen will, wer die Entscheidung nicht treffen will. Und die große Frage, wer vertritt jetzt das Allgemeinwohl, von dem heute Vormittag auch viel die Rede war, das Gemeinwohl? Ich komme zur letzten Folie, das ist das ungleiche Partizipationsverhalten, das heißt Selektivität. Die Ausgangssituation ist, dass die Demokratie dadurch auch gefährdet ist, dass eine Konflikthaftigkeit entsteht und die Frage, was hält die Gesellschaft zusammen, ist da nochmals umso stärker aufgesplittet, wenn man sieht, dass die Partizipationsverhalten ungleich sind. Ich darf das Fazit bringen. Integration und Exklusion in der Stadtgesellschaft, die letzte Folie hat drei Punkte als Fazit. Das erste ist, dass die Pluralisierung und die Heterogenisierung der Lebensstile, also diese Vielfalt, diese zunehmende Vielfalt mit unterschiedlichen Raumbedürfnissen, die divergieren, einhergeht, unterschiedliche Raumansprüche und die müssen verhandelt werden, viel stärker als früher. Die Unübersichtlichkeit der Lebenskulturen und Werthaltung kann zu einer Überforderung in der Zivilgesellschaft, aber auch in der Verwaltung und Politik führen. Deswegen sind geeignete Methoden und Verfahren der Aushandlungsprozesse, die man sowohl juristisch formal veranlagen muss in den Gesetzesgrundlagen, als auch informell wichtig, um mit den Licht- und Schattenseiten der Partizipation umzugehen. Diese Überforderungen, Unsicherheiten müssen irgendwie abgefangen werden. Der zweite Punkt ist die Frage der Inklusion und Exklusion in der Stadtgesellschaft. Also wer gehört dazu und wer muss draußen bleiben? Die stellt sich auch bei den Partizipationsprozessen. Ich bin überzeugt, dass man sich diese Fehler stellen muss, um bessere Partizipation und Teilhabe durchführen zu können. Der gesellschaftliche Zusammenhalt macht sich aber auch verstärkt an den Identitätsfragen und nicht nur an der Systemintegration über den Arbeitsmarkt oder den Wohnungsmarkt fest. Identitätsbildungen in der Stadtgesellschaft sind auch Wert- und Sinnfragen, wo die sozialen Prozesse des Zusammenhalts von immenser Bedeutung sind. Der letzte Punkt ist die Steuerung, die Planungspolitik. Die muss zwischen einem Abwälzen der Verantwortung auf die Zivilgesellschaft auf der einen Seite und dem anderen, wir sorgen für euch, wir kümmern uns um alles, da muss sie sich so positionieren, dass ein Empowerment, also eine tatsächliche Stärkung der Zivilgesellschaft gelingen kann. Ziel sollte es dabei sein, etwas mehr Selbstorganisation und Selbstverantwortung in der Zivilgesellschaft zu fördern und dabei auch etwas an Gestaltungsspielraum abzugeben. Ein Zitat, mit dem ich schließe, von Popper 1980 in dem Aufsatz Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Dort hat er geschrieben über die Planung. Ich fand das sehr treffend, vor allem für den letzten Punkt. Wir müssen ins Unbekannte, ins Ungewisse, ins Unsichere weiterschreiten und die Vernunft, die uns gegeben ist, verwenden, um so gut wie wir es eben können, für beides zu planen. Nicht nur für die Sicherheit, sondern zugleich auch für die Freiheit. Vielen Dank.